Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast. Heute mal mit einem Thema, worüber wir tatsächlich nicht so häufig sprechen, was aber zur Ganzheitlichkeit bzw. wie sie es selber nennt, der ganzheitlichen Balance dazugehört, nämlich dem Thema der Psychologie. Dafür habe ich mir heute Linda eingeladen. Linda ist Psychologin, hat selber ein Unternehmen mit mehreren Psychologen bzw. Psychologinnen mit dabei, die sehr, sehr, sehr viel im Coaching-Bereich unterwegs sind und wir sind heute in ganz viele Themen tief eingestiegen. Das heißt, ganz am Anfang haben wir erstmal über das Thema Mindset im Allgemeinen gesprochen. Was ist das überhaupt? Wo ist der Unterschied zwischen einem positiven und auch einem negativen Mindset? Gibt es vielleicht sogar ein toxisches oder zu positives Mindset, was wir heutzutage tatsächlich auch so ein bisschen sehen, was durch Social Media und Co. natürlich auch beeinflusst ist. Aber wir sprechen auch sehr viel über das Thema Ganzheitlichkeit. Das heißt, welche Facetten gehören eben dazu, die auf der einen Seite A, die psychologische Komponente beeinflussen, die aber auch durch die Psychologie beeinflusst werden, wie zum Beispiel das Darmsystem, auch das Thema Ernährung. Linda teilt hier sehr, sehr viele Themen auch aus ihrem Alltag, welche Tools und Strategien sie im Coaching nutzt, aber welche auch du danach für dich in deinem Alltag langfristig nutzen kannst. Sie spricht auch über das Basic-PH-Prinzip, welches wir bzw. sie ganz im Detail aufsplittet und uns die verschiedenen Kompartimente davon erklärt und die auch sagt, welche 3 bis 4 Systeme bzw. Tools du, wie zum Beispiel Haustiere im S von Basic als Thema Social, nutzen kannst bzw. in deinem Alltag da sind, damit du zu einem positiveren Mindset bzw. mehr zu dir selbst kommst. Wir sprechen aber auch viel über das System, sprich ich werfe meine Gedanken aus dem schulmedizinischen System ein, gerade wenn es so ums Thema Psychosomatik geht. Wir sprechen auch über Lindas Traumvorstellung, wie sowas eigentlich von moderner Psychotherapie aussehen könnte, wenn wir es in einem optimalen Gesundheitssystem oder Gesundheitswesen implementieren würden. Wir sprechen auch ganz kurz über verschiedene Erkrankungen und verschiedene Facetten wie toxische Beziehungen zum Beispiel, sprechen aber auch ganz am Ende ganz viel über das Thema Kommunikation, über Schubladendenken. Ich erzähle auch sehr viel aus meiner eigenen Erfahrung, was ich im Studium erfahren habe, wie ich damit umgehen konnte. Zwischendurch stellt Linda auch mal die ein oder andere Frage, die so ein bisschen in eine Coachingstunde reinrutscht, wo ich dann wieder mehr aus meinem privaten Alltag teile. Sie teilt aber tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viel. Und ganz am Ende sprechen wir auch noch über verschiedene Routinen und Tools, die vielleicht nicht so ganz dem Standard entsprechen, den du vielleicht kennst, wie Journaling oder auch das Thema Meditation oder Spazierengehen und Co., sondern sprechen über tiefere Dinge, die man so vielleicht nicht im Alltag kennt. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit Linda. Viel Spaß. Willkommen im Gap System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. So, Linda, herzlich willkommen jetzt hier bei uns im Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, auch wenn wir es jetzt tatsächlich heute online machen müssen, der Umstände willen. Aber ich würde sagen, lass uns mal ganz kurz damit starten, auch wenn wir es im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen haben. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise einer Psychologin. Was ist so dein Alltag? Was machst du eigentlich so den ganzen Tag und wer bist du eigentlich?
Sehr gerne. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein kann. Meine Tage sind ehrlicherweise super unterschiedlich. Also es gibt sehr viele verschiedene Säulen in meinem Beruf und eine Säule ist, dass ich meine Klienten oder Patienten im Videocall sehe. Das heißt, ich betreue Menschen im 1:1 und helfe ihnen, die kleineren oder größeren Herausforderungen des Alltags zu meistern. Ich habe seit Oktober jetzt auch ein Team an Psychologinnen und Therapeutinnen. Darüber bin ich super happy. POIS heißen wir, das kommt aus dem Englischen und wird so mit Gleichgewicht und Grazie übersetzt. Und das ist eigentlich auch das Ziel, was wir für die Menschen, mit denen wir arbeiten, was wir uns da wünschen. Dann ist auch eine Mission von mir, dass ich das Thema psychische Gesundheit entstigmatisieren will. Und deswegen bin ich sehr aktiv auf Social Media und kläre da auf, poste Videos, gebe Informationen weiter, teile auch sehr viele Tipps, wo ich mir einfach erhoffe, dass Menschen sich besser verstehen und vielleicht auch einen Eindruck davon bekommen, wie so eine mentale Arbeit aussehen könnte, wenn sie sich dann doch mal Hilfe holen möchten. Dann gebe ich Workshops, Trainings für Unternehmen, halte Vorträge, hoste einen Podcast und schreibe hoffentlich bald ein Buch. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich so tue.
No pressure mit dem Buch jetzt, ne? Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Jetzt hast du es ja offiziell auch verkündet. Das heißt, es dann jetzt zu machen, wäre jetzt wahrscheinlich keine schlechte Idee. Aber wie eben schon gesagt, es lohnt sich definitiv. Also für mich ist ganz spannend, jetzt auch einfach nochmal mit einer Psychologin zu sprechen, weil ich glaube, gerade bei mir auf dem Kanal, auch wenn ich der Meinung bin, das ganzheitliche Gesundheit, du hast es eigentlich sehr schön gesagt, mit diesem Entstigmatisieren, dass zu ganzheitlicher Gesundheit sehr, sehr, sehr viel das Thema Mindset oder Psyche, wie man es auch nennen möchte, ob jetzt fancy oder halt normal, auf jeden Fall dazugehört. Und ich glaube, das ist definitiv, auch wenn Gesundheit schon unterrepräsentiert ist wahrscheinlich in unserer Gesellschaft, ist das in der Psychologie wahrscheinlich noch viel extremer. Deswegen lass uns doch mal so einen ganz sanften Einstieg finden. Was ist das eigentlich so, dieses Mindset, diese psychologische Komponente, die du versuchst zu entstigmatisieren?
Es ist gar nicht so leicht greifbar und ich glaube, deswegen wird es auch oft in eine Ecke gestellt, die eher stigmatisiert ist. Also die Psyche ist ja nichts, was wir von außen direkt sehen können. Wenn ich jetzt einen gebrochenen Arm habe, dann sehe ich das und dann kann ich irgendwie zuordnen, ach, dem Menschen, dem geht's nicht so gut, der hat einen gebrochenen Arm, ich glaube, der braucht eine Pause. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich zum Beispiel an negativen Gedanken leide oder sich diese Gedanken schon zu einer Depression geformt haben oder ich vielleicht Ängste habe und die man von außen gar nicht so gut sehen kann, dann werden Menschen oft dafür verurteilt, weil sie sich vielleicht in einer Art und Weise verhalten, wie das andere Menschen nicht verstehen oder sie selber denken, sie sind schuld daran. Und da versuche ich eigentlich dagegen anzugehen. Wenn ich jetzt Mindset eine Definition geben sollte, dann wäre es für mich hauptsächlich wirklich das Gedankengut. Also wie denke ich über mich? Wie denke ich auch über meine Umwelt? Kann ich da einen gesunden Optimismus leben? Das wäre das Ideal. Oder verstricke ich mich eher in pessimistischen Gedanken? Habe ich vielleicht Angst vor der Zukunft? Oder leide ich unter ganz starken Selbstzweifeln? Da ist ja dann die Bandbreite riesig groß.
Gibt es da so einfache Möglichkeiten, wie man sowas feststellen kann? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das hört jemand und sagt so, ja, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, also habe ich viele negative Gedanken oder eher positive? Ich denke so, effektiv weiß man das irgendwie schon. Aber wie gehst du da gerade so mit Klienten vor? Ist das dann einfach, du stellst, oder das heißt einfach, aber stellst so viele Fragen? Klar, jetzt in der Zusammenarbeit mit den Klienten ist das schon logisch. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der versucht, das so für sich selber rauszufinden?
Die Menschen kommen ja zu mir, weil sie die Folgen dieser negativen Gedanken spüren. Also man muss immer sich so ein bisschen vorstellen, die Gedanken in unserem Kopf sind oft der Ursprung für die Gefühle, die daraus entstehen. Und die Gefühle beeinflussen dann wieder unser Verhalten. Also angenommen, ich habe einen Gedanken, ich habe vielleicht einen Glaubenssatz in mir von, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das eh nicht. Dann löst es ein Gefühl in mir aus von Stress, von Panik. Vielleicht bin ich gerade dabei, mich selbstständig zu machen oder ich stehe da vor einem Schritt, dass ich einen neuen Job beginne. Und dann kommen diese Gedanken hoch. Und dann wird es ein Gefühl in mir beeinflussen, was mich ängstlich und unsicher sein lässt. Und das beeinflusst dann natürlich wieder mein Verhalten, vielleicht im Vorstellungsgespräch oder in der Art und Weise, wie ich mich jetzt auf diesen neuen Lebensabschnitt in der Selbstständigkeit vielleicht vorbereiten würde. Und dieses Symptom, so nenne ich es jetzt mal, von dem schwierigen Mindset, was der Mensch mit sich trägt, das ist dann das, was die Menschen an sich sehen und warum sie dann vielleicht zu mir kommen, dass sie sagen, ah, ich prokrastiniere so viel oder ich kann nicht für mich einstehen oder ich liege abends im Bett und ich habe so viele Sorgen, kannst du mir helfen, dass wir das wieder sortieren können?
Wie ist das deiner Erfahrung nach? Weil die meisten Menschen erkennen ja dann dieses Symptom, wie du es beschrieben hast, und ich bin 100% bei dir. Ich hatte das genauso genannt, also ebenfalls, dass das eine symptomatische Sache ist, was die Menschen spüren. Wie viele Leute kommen zu dir, die vorher schon beim Arzt waren?
Das hängt sehr davon ab, was das Thema ist. Also wenn wir, ich begleite ja therapeutisch Panikattacken und sonst sind es die ganzen präventiven Themen, also Stress, Beziehungsfragen, ich fühle mich orientierungslos, da vergibt man jetzt ja keine Diagnose. In dem Fall ist es eher selten, dass die Menschen schon beim Arzt waren. Bei der Panikattacke, da waren die meisten wirklich schon beim Arzt, weil das ja so eine starke körperliche Symptomatik ist, wo die meisten sagen, okay, mir ist es erstmal wichtig zu wissen, dass organisch alles in Ordnung ist.
Aber das sind schon Leute, die ein gutes, ich sage jetzt mal ein gutes Gefühl von sich selber haben, weil viele Leute, habe ich zumindest so das Gefühl, können sich heutzutage gar nicht mehr richtig spüren. Also die wissen gar nicht, ist es jetzt dieses, das, was ich in mir drin spüre, du hast jetzt gerade eben diesen Glaubenssatz genannt, ist, dass man zum Beispiel nicht genug ist oder sowas. Ich glaube, dass viele Menschen heutzutage auch denken, dass es dann so, das wird so zum Normalzustand und dass man das akzeptiert und auch davon ausgeht, ja, so ist das. Also so, das ist so, wie wir sagen, ja, mit 40 Rückenschmerzen zu kriegen, das ist ja normal. Das ist ja nicht normal, sondern das ist ja vielleicht der Durchschnitt der Leute und wir machen dann daraus normal. Das ist dann ja wieder so dieses Stigmatisierende irgendwie. Aber was würdest du da schätzen? Wie ist das heutzutage?
Boah, finde ich richtig schwierig, weil zu mir kommen ja nur die Menschen, die eine Eigenmotivation haben. Bei mir meldet sich ja nur jemand, der sagt, ja, Linda, ich habe Bock an mir zu arbeiten und ich habe auch schon einiges an Persönlichkeitsentwicklung hinter mir und ich bin bewusst und ich bin mir auch bewusst, dass das eine Veränderung in mir ist. Ich war nicht immer so, dass ich mich so niedergeschlagen gefühlt habe oder dass ich mich so schwer fühle. Ne? Also für mich ist so eine ganzheitliche Balance, die ich ja mit meinen Klienten anstrebe, wirklich so ein Gefühl von, ich bin in meiner Kraft, ich habe auch eine gewisse Leichtigkeit. Das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag nur fröhlich über eine Blumenwiese hüpfe, sondern ich bin auch produktiv. Also ich will meine Ziele erreichen, ich weiß auch, was meine Ziele sind und ich spüre mich, ich spüre meine Gefühle und ich habe auch eine Fähigkeit, meine schwierigen Gefühle zu handeln. Also all das bedeutet für mich ganzheitliche Balance und zu mir kommen nur die Menschen, die da wirklich auch schon eine Bewusstheit dafür haben oder da hinkommen wollen.
Ja, aber ich glaube schon, also vielleicht ist dir das nicht so bewusst, aber ich glaube schon, du befindest dich auch so in zwei Bubblen. Also normalerweise ist es so, also ne, jetzt aus meiner Perspektive zumindest, der normale Psychologe arbeitet im Krankenhaus oder in einer therapeutischen Station oder in einer Praxis und der kriegt ja die Bubble, die dann in die Praxis kommt. Du hast auf der einen Seite die Leute, die motivationsbedingt zu dir kommen, aber du hast ja durch dieses Social-Media-Thema trotzdem auch so diese andere Bubble, die irgendwo vielleicht nicht diese Motivation aufbringen, zu dir zu kommen, Geld auszugeben, zu sagen, hey, ich möchte wirklich dieses Problem angehen und ich möchte, dass es mir besser geht oder in diese ganzheitliche Balance kommen. Das heißt, du hast ja schon auch diesen Blick, also aus meiner Perspektive zumindest, auf diese, ich sage jetzt mal Menschen, die vielleicht nicht so motiviert sind. Wie ist das da? Wie ist es so bei den Leuten bei Social Media? Siehst du da einen Unterschied zu denen? Also klar sieht man einen Unterschied zu denen, die zu dir kommen. Ist ja bei mir genau das Gleiche. Aber was würdest du da sagen, sind da so die Hauptprobleme?
Meinst du dann in den Kommentaren oder in den Nachrichten?
Zum Beispiel, genau.
Na gut, also gerade wenn ich so Videos poste, wo ich über verschiedene Krankheitsbilder aufkläre und auch wenn ich immer betone, das könnte für ADHS sprechen oder das könnte für eine leichte Depression sprechen. Es muss nicht so sein, aber es kann, dass viele Menschen sich dann in den Symptomen wiederentdecken und dann zu so einer kleinen Selbstdiagnose neigen, wo man, finde ich, ganz, ganz vorsichtig sein muss und dann natürlich nach so einer schnellen Lösung auch verlangen, was ich total nachvollziehen kann, weil man macht auf der einen Seite darauf aufmerksam, dann macht man diesen Mini-Test mit sich und entdeckt die Symptome und dann möchte man natürlich wissen, wie geht's jetzt weiter. Ich versuche immer ein Bild zu zeichnen, was möglichst ganzheitlich ist und zu betonen, dass das eben eine Ursache sein kann, aber ich kann nicht verhindern, dass Menschen sich dann vielleicht mit so einer Krankheit sehr, sehr verbunden fühlen und dann von mir eine Lösung haben möchten.
Ich fühle das total, was du gerade sagst, weil das ist bei mir genau das Gleiche. Man hat auch irgendwie immer nur so 90 Sekunden Zeit, über was zu sprechen. Man kann immer nur so einen Teil des Puzzles irgendwie präsentieren, aber eben nicht so das Ganze. Du hast ja jetzt schon mehrfach so den Begriff ganzheitliche Balance in den Raum geworfen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, was das für dich bedeutet.
Also ich glaube, an allererster Stelle ist es für mich wichtig bei ganzheitlicher Balance, dass ich meine gesamte Bandbreite an Gefühlen zulasse. Also sowohl die schönen, die wir alle wollen, Freude, vielleicht Überraschung, Liebe, all dieses Angenehme, was uns ein Gefühl von Leichtigkeit gibt. Und aber auch die Gefühle, die wir vielleicht eher ein bisschen wegschieben tendenziell, also Ärger, Wut, Enttäuschung, Ekel, dass wir da die Fähigkeit haben, mit diesen schwierigen Gefühlen umzugehen. Das ist für mich essentiell, um für sich zu einer Balance zu kommen. Es bedeutet überhaupt nicht zu sagen, mein Leben muss jetzt immer cool sein und das darf nur noch bergauf gehen, weil das wird sowieso nicht passieren. Sondern es ist die Fähigkeit, sich zu spüren und auch sich bewusst zu sein, was tut mir denn gut? Welche Ressourcen habe ich denn? Wie kann ich denn zum Beispiel diese positiven Gefühle in mir stärken, dass ich zu so einer Grundzufriedenheit komme? Und was ist in meinem Skillkoffer alles drin, was mir hilft in Momenten, wo es vielleicht schwierig wird, stressig wird, traurig wird, trotzdem mich aus so einem mentalen Loch wieder rauszuziehen?
Ich will eigentlich in eine ganz andere Richtung, aber ich will das jetzt mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich diesen Werkzeugkoffer. Es ist lustig, weil du benutzt sehr viele ähnliche Metaphern wie ich. Ich sage nämlich auch immer, das ist so mein Werkzeugkoffer oder meine Toolbox irgendwie, wo ganz viele Sachen drin sind. Und das ist so, wenn man halt nur einen Hammer hat, dann ist irgendwie alles auch ein Nagel. Man kann zwar mit einem Hammer auch eine Schraube in die Wand hämmern, aber die hält halt nicht so langfristig. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Werkzeugkoffer. Gibt es da irgendwelche Dinge, die dir ganz wichtig sind, dass Menschen die anwenden, beziehungsweise gerade wenn sie diese negativen Gedanken oder auch dieses negative Mindset oder was man, wie man es jetzt nennen möchte, dass man wirklich alle Gefühle zulässt?
Also der erste Schritt ist, dass ich erstmal einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne an meinem Tag brauche, wo ich überhaupt diese ganzen Dinge wahrnehme. Also bevor wir mit irgendwelchen Tools anfangen, brauche ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, mich wahrzunehmen. Weil viele Menschen sind den ganzen Tag am Funktionieren. Also ich stehe morgens auf, vielleicht sind da schon kleine Kinder, da muss ich mich da kümmern. Dann gehe ich zur Arbeit, dann fahre ich Auto, dann bin ich in den Öffis, dann komme ich nach Hause, dann wartet der Haushalt. Das heißt, wir sind die ganze Zeit im Außen. Und dieses im Außen Funktionieren hindert uns daran, zu spüren und zu verstehen, was innen abgeht. Und dieses Wahrnehmen kann ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen ist es Meditation, für den nächsten ist es, die Gedanken aufzuschreiben, für den übernächsten ist es vielleicht einen langen Spaziergang zu machen und vielleicht mal nichts dabei zu hören und eher auf sich zu hören. Und für den nächsten ist es irgendwie ein Instrument zu spielen oder Musik zu hören. Aber wir brauchen, so glaube ich, am Tag 7 Minuten, 10 Minuten, wo wir überhaupt erstmal wahrnehmen, was in meinem Inneren los ist. Weil wenn wir das über eine längere Zeit nicht machen und immer in dem Funktionsmodus sind, dann bricht es aus uns heraus. Und gerade dann, wenn so die Funktionen im Gehirn, die uns ja eigentlich zum Konzentrieren, zum logischen Nachdenken helfen, wenn die so ein bisschen runterfahren, nämlich am Abend, dann brechen halt die emotionalen Gedanken raus, die sonst keinen Platz in deinem Alltag haben. Und sich da erstmal einen Platz zu schaffen, ist für mich der allererste Schritt.
Ich wollte gerade eben so sagen, so, wir hätten uns mal vor einem Dreivierteljahr kennenlernen sollen. So gefühlt. Das ist, du hast das wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber als ich das Buch geschrieben habe, habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Also eigentlich gar nicht verrückt, sondern wahrscheinlich für ganz viele Menschen ganz natürlich und normal. Aber für mich war das super verrückt. Ich bin nämlich eine Woche lang alleine weggefahren. Und ich wollte einfach mal eine Woche alleine in Ruhe Buch schreiben. Und das war genau das, was du gerade beschrieben hast. Das war so, ich habe das erste Mal in den letzten 5 Jahren, weil ich halt funktioniere, wie du es gerade beschrieben hast, gemerkt, was eigentlich los ist, was passiert, was für Gefühle in mir drin sind. Ich habe auch einfach mal nicht gesprochen. Ne? Das war unglaublich befreiend. Ich bin auch erstmal 3 Tage später mit 42 Fieber komplett fertig im Bett gelegen. Wow. Also mich hat es komplett niedergestreckt. Lebensmittelvergiftung, ob es jetzt nur eine Lebensmittelvergiftung war, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe kurz davor ein Buch gelesen, was mich so ein bisschen in diese Richtung gebracht hat. Das hieß Alonement. Und so fühlte sich das auch an, dass ich mir Zeit für mich selber genommen habe. Und ich bin wirklich, das hört sich jetzt ganz extrem an, aber ich bin wirklich als anderer Mensch wiedergekommen. So, das war so crazy für mich selber und ich habe das selber maßlos unterschätzt. Ich habe einen Termin nach dem anderen gehabt und ich habe mir nie so über dieses, ja, sei doch einfach mal bei dir, klar bin ich irgendwie mal ein bisschen spazieren gegangen, aber ich war eigentlich immer unter Menschen und mir war gar nicht bewusst, wie viel Kraft mir das gibt, wenn ich einfach mal nichts mache, auch wenn ich eigentlich ein extrovertierter Mensch bin, aber trotzdem, mir war das gar nicht bewusst, dass mir das so fehlt. Deswegen ist das das absolut Treffendste, was du überhaupt jetzt hättest zu Anfang überhaupt erst sagen können.
Und wenn du sagst, du bist als anderer Mensch wiedergekommen, wie anders bist du denn jetzt?
Also grundsätzlich glaube ich, ich muss mir das nochmal ein bisschen wieder in Gedanken hervorrufen, dass ich das immer mal wieder tun sollte. Deswegen ist es ganz gut, dass du das gerade angesprochen hast. Es war sehr amüsant, weil das war das erste Mal, dass ich mir tatsächlich über meine Beziehung zu meiner Freundin so sehr Gedanken gemacht habe, dass ich wiedergekommen bin und ihr 2 Monate später einen Heiratsantrag gemacht habe.
Wow, wie schön.
Das heißt so, also es war wirklich nie so dieser Raum da, also hört sich jetzt blöd an, aber es war für mich nie so dieser Raum da, um über solche Sachen nachzudenken. Und vor allem bin ich wiedergekommen und habe gemerkt, dass ganz viele Dinge in meinem Umfeld, die mich extrem aufgeregt haben, zu einem ganz großen Teil aber auch von mir kamen. Also, dass ich falsch, oder was heißt falsch, aber dass ich nicht richtig mit der Situation umgegangen bin, dass ich mir das Feedback von anderen auch nicht angehört habe, sondern direkt emotional auf Dinge reagiert habe, die eigentlich recht rational und logisch hätten gelöst werden können, weil ich einfach keinen Raum und keine Zeit hatte, über diese Dinge nachzudenken. Ich habe aber auch wirklich das Gefühl gehabt, und das ist jetzt ein körperliches Gefühl, und das hört sich jetzt total blöd an, aber dass ich tiefer atmen konnte als vorher. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass mir jemand auf der Brust sitzt und dass meine Gürtelschnalle um den Brust gefühlt einfach 2-3 Riemen lockerer oder 2-3 Löcher lockerer sitzt als vorher. Und ich hatte eine Leichtigkeit in mir drin, vor allem die 2-3 Wochen danach, dass egal was kam im Alltag, ich bin sowieso der Meinung, man findet immer eine Lösung für alles, aber das war nach dieser Zeit, war das ganz, ganz, ganz extrem. Und ich habe eine riesengroße Aussprache zum Beispiel mit meiner Freundin gehabt, am selben Tag als ich wiedergekommen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, ich kann da jetzt warten mit, sondern ich will das teilen, was ich da gelernt habe, so in dieser Woche. Und ich war halt viel mehr bei mir selber und nicht so viel darin, in den Gedanken, es anderen Leuten recht zu machen, meine Aufgaben zu erfüllen, sondern, und es ist mir deutlich leichter gefallen, danach zum Beispiel Nein zu Dingen zu sagen.
Ah, cool.
So, der Termin hier, nee, geht nicht, weil ich brauche meine halbe Stunde am Tag für mich. Und das ist zum Beispiel was ich vorher gar nicht konnte. Oder nicht gut, sagen wir es mal so.
Ja, voll interessant.
Ja, das war definitiv für mich so eine richtige Experience. Was würdest du sagen, so, das war jetzt so die eine Sache aus deiner Werkzeugkiste. Gibt es noch was, was du da teilen magst?
Ja, gerne. Also das war ja nur der erste Schritt, ne? Also wenn ich erstmal diese Zeit für mich irgendwie in meinem Alltag gefunden habe und mich wahrnehmen kann und auch so ein bisschen besser verstehe, was stecken da eigentlich für Bedürfnisse bei mir dahinter? Von den schwierigen Gefühlen, die ich vielleicht spüre. Also vielleicht fühle ich mich eingeengt, vielleicht fühle ich mich gehetzt und vielleicht ist es das Bedürfnis nach, ja, wie du sagst, ne, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich oder ich möchte lernen, Nein zu sagen zu Terminen, die mir eigentlich zu viel sind. Und dann finde ich es ganz gut, das Nervensystem auf verschiedenen Ebenen zu beruhigen. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass 30 Minuten im Wald sein fast die gleiche Wirkung hat wie Antidepressiva, also extrem stimmungsaufhellend. Es hilft dem Körper einfach, die Hormone zu produzieren, die wir brauchen zum Glücklichsein. Wir gehen in das parasympathische System, also in das System, was dem Nervensystem und dem Gehirn sagt, es ist alles in Ordnung. Es gibt nirgendwo einen imaginären Säbelzahntiger, der uns auffressen will. Wir können uns entspannen. Bewegung, ich bin ein großer Fan von Bewegung. Auch das einzubauen, gerade wenn man merkt, man neigt zu so Nervosität, Negativität, sind Ausdauersportarten total gut. Also Schwimmen, Fahrradfahren, Spazieren gehen, Laufen gehen. Aber eben auch solche Dinge wie, welche Beziehung habe ich in meinem Leben? Also wen gibt's da, auf den ich mich wirklich verlassen kann? Wen gibt's, wo ich das Gefühl habe, ich sein zu können, ohne zum Beispiel zu funktionieren, ohne mich selbst in eine bestimmte Rolle zu pressen? Ich könnte da jetzt, glaube ich, den ganzen Podcast mit füllen. Ich nutze da ganz gerne so ein Akronym, das heißt Basic PH und jeder Buchstabe steht für einen Kanal der Selbstfürsorge, der unserem Körper und unserem Geist, das hängt für mich einfach sehr, sehr eng zusammen und auch der Darm spielt da eine ganz entscheidende Rolle, was also unserem ganzen System hilft, in Entspannung zu finden. Und ich sage einfach mal kurz, für was welcher Buchstabe steht, und dann kann man sich das ganz gut merken. B steht für Belief. Also ich trainiere aktiv ein positives Mindset, indem ich zum Beispiel Akzeptanz übe. Ich reg mich nicht über Dinge auf, die ich nicht ändern kann, sondern ich schaue auf das, was in meinem Einflussbereich liegt. Oder ich bin eben realistisch optimistisch. Ich schaue in die Zukunft und gestalte vielleicht auch meine Zukunft aktiv und sehe da ein Licht am Ende des Tunnels. Also ich glaube daran, dass meine Zukunft positiv sein kann und arbeite auch aktiv darauf hin. A steht für Affection. Das heißt, wir sind emotionale Wesen und wir brauchen eben Kanäle, diese Emotionen rauszulassen. Das kann Kreativität sein. Ich male ein expressionistisches Bild oder ich musiziere oder ich schreie rum oder ich weine oder ich lache oder ich spreche auch mit jemandem drüber. Aber wir brauchen einfach Ventile für unsere Emotionen. Und am besten ist dieses Ventil so, dass ich auch noch so ein bisschen die Botschaft hinter dem Gefühl verstehe. Das S steht für Social. Das habe ich eben schon angerissen. Also welche Beziehungen habe ich in meinem Leben und wie tragen die mich? Oder wie ungesund sind die vielleicht auch? Da zählen übrigens auch Haustiere mit rein, weil auch wenn man einen Hund streichelt, wird Oxytocin freigesetzt. Und Oxytocin ist ein Kuschelhormon, was uns hilft zu entspannen und was uns einfach gut tut. I steht für Imagination. Das sind Techniken wie Traumreisen, positive Visualisierung, aber eben auch zum Beispiel sich ein Vision Board machen, wo es darum geht, deine Gedanken gezielt positiv zu denken. Oder auch ein Glückstagebuch, ne? Weil wir eben wissen, was ich am Anfang gesagt habe, dass aus den Gedanken die Gefühle entstehen. Und aus den Gefühlen wird dann wieder unser Verhalten beeinflusst. Und wenn ich mich jetzt aktiv damit beschäftige, mich mal zu fragen, was war denn heute schön, dann gebe ich meinem Gehirn den Impuls, positiv zu denken. Und je öfter ich das mache, desto stärker verbinden sich unsere Neuronen im Gehirn so, dass neuronale Autobahnen gebildet werden. Und mit der Zeit habe ich quasi so ein bisschen so eine Brille auf, die mir es leichter macht, das Positive in meinem Alltag zu sehen. Und das muss nichts Großes sein. Das kann das Gänseblümchen auf der Wiese sein, der leckere Tee, den du trinkst, oder vielleicht sogar mal der volle Kühlschrank, wo man sich bewusst wird, dass das nicht selbstverständlich ist. Wo sind wir jetzt? Bei C. Das steht für Cognition. Das braucht, das bedeutet so ein bisschen, dass wir uns selbst managen müssen, also so der kognitive Teil. Diese ganzen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die sind toll, aber sie funktionieren eben nur dann, wenn sie überhaupt einen Slot in meinem Kalender bekommen. Das heißt, wie organisiere ich mich selbst, dass es überhaupt Zeit für meine Selbstfürsorge gibt? Und PH steht für Physical. Da haben wir dann den ganzen körperlichen Teil, Ernährung, Sexualität, Wellness, Sport. Also was kann ich tun, damit es meinem Körper überhaupt gut geht? Mikronährstoffe. Genau, das wäre es jetzt mal im Kurzabriss.
In kurz. Ich habe mir 5 Sachen, glaube ich, aufgeschrieben währenddessen, wo ich nochmal tiefer reingehen will. Grundsätzlich, ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, wo ich das gehört habe, weil du gerade dieses Beispiel angesprochen hast, beim S, wenn es ums Thema Social geht, was Haustiere angeht. Du hast auch dieses Beispiel Hund genannt. Ich habe mal gehört, aber ich sage bewusst gehört, weil ich habe das dann nie wieder irgendwo gefunden, dass das bei Katzen anders sein soll als bei Hunden. Kannst du das bestätigen?
Das weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Ich weiß nur, dass Hunde eben extrem dazu beitragen, dass zum Beispiel sich ein Büroklima positiv verändert. Also der Bürohund ist sehr, sehr gut für die psychische Gesundheit für alle Mitarbeitenden. Und dass beim Streicheln von Hunden Oxytocin freigesetzt wird. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit Studien, wie das bei Katzen ist.
Ja, weil das wurde mir nämlich mal gesagt und ich habe auch gesagt, so, also ich habe zum Beispiel 2 Katzen und ja. Das sind so wie 2 Kinder gefühlt für mich. Und da hieß es aber so, dass Katzen eher das Stresszentrum triggern und Hunde eben Oxytocin freisetzen. Ich habe auch gesagt, weiß ich jetzt nicht.
Aber weiß okay. Ich leider auch nicht.
Du hast ein ganz spannendes Thema auch mit dem Darm angesprochen. Wahrscheinlich ging es da so um Serotoninproduktion bzw. Neurotransmitter. Wie sehr spielt das eine Rolle in deiner Arbeit?
Ja, das ist immer ein ganz spannendes Thema. Ich würde mir wünschen, dass es noch viel, viel mehr verknüpft wäre mit meiner Arbeit, weil wenn die Neurotransmitter nicht stimmen aufgrund von einer Fehlbesiedelung von Bakterien im Darm, von einer Übersäuerung, von einer Unverträglichkeit von bestimmten Nahrungsmitteln, dann können wir natürlich immer noch an der Psyche arbeiten und dich stabilisieren, aber wir werden nie so hoch kommen, wie wenn die Neurotransmitter davor quasi schon perfekt eingestellt wären. Das heißt, in meiner Arbeit spielt es nur insofern eine Rolle, dass ich eben sage, wenn ich die Vermutung habe, dass es daran liegen könnte, bitte mach dir doch mal ein großes Blutbild und schau dir deine Mikro- und Makronährstoffe an, überleg doch mal eine Stuhlprobe abzugeben. Aber ich kann da nur Impulse setzen. Ich mache dieses Jahr auch noch Fortbildung zum Bereich Darm und Psyche und vielleicht wird es zukünftig so sein, dass ich das auch noch mehr mit abdecken kann, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass das viel zu oft übersehen wird.
Ja, absolut. Da kann ich dir nur recht geben. Das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass das gerade so im schulmedizinischen Kontext tatsächlich, selbst wenn man die Leute irgendwo hinschickt und sagt, hey, mach doch mal eine Stuhlanalyse, das geht trotzdem ganz oft in die Hose, weil diese funktionellen Probleme oder auch ganz extreme Dysbiosen werden natürlich erkannt, aber auch so funktionelle Sachen wie so Dünndarm, Fehlbesiedlung und solche Geschichten, wo man dann Atemtest braucht und so, sind tatsächlich, also meiner Erfahrung nach, Dinge, die so ein typischer Gastroenterologe dann nicht macht. Und ich denke auch, dass wir da irgendwo so eine Brücke brauchen, weil das finde ich auch für die Psychologie eine unglaublich wichtige Facette ist. Auch wenn man sich bei Kindern das Ganze zum Beispiel anschaut, weiß man ja mittlerweile aus sehr guten Daten, dass auch verschiedene Erkrankungen eben mit verschiedenen Dysbiosen beziehungsweise sogar von fehlenden Bakterienstämmen zusammenhängen können. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Aber ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren bestimmt auch noch riesig viel weiterentwickeln, weil wir sowas Stuhldiagnostik, also wir wissen da ja schon sehr viel, aber wir wissen halt auch ganz viel einfach noch nicht. So, das muss man ja ehrlicherweise auch gestehen.
Ja, ich hoffe, dass es in die Richtung weitergeht. Die Idee von Preuß war auch schon mal, dass wir da ein Netzwerk aufbauen an Experten, die eben genau sowas mit abbilden. Ne? Also das war immer so meine Wunschvorstellung, dass wir eben Psychologen haben, dass wir Darmexperten haben, dass wir aber auch Allgemeinmediziner haben, die überhaupt erstmal sich das Blut wirklich gut anschauen können. Weil, ja, im Endeffekt denke ich mir, die Menschen kommen zu mir, weil sie sich belastet fühlen und dann verlange ich von ihnen, so, jetzt geh mal zu dem und dem Arzt und mach dir mal einen Termin und warte 3 bis 6 Monate. Und also es ist einfach so aufwendig und ich mache diesen Prozess ja auch selbst durch und ich weiß, wie anstrengend das ist. Und das zu verlangen, in Anführungszeichen, ich spreche natürlich nur Empfehlungen aus, in der Hoffnung, dass ich damit den Menschen helfe, aber trotzdem, das System ist einfach so wenig entgegenkommend für den Menschen, der ja eigentlich, nicht nur eigentlich, der schon seit Jahren nach einer Lösung für seine Probleme sucht.
Ja, definitiv. System steht ja auch so auf meiner Liste. Das wäre jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung, aber ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. aber wir sparen uns das Vergleich auf jeden Fall auf. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil ganz viele Leute, denen ist ja auch nicht bewusst, die gehen irgendwo hin zum Psychologen, zum Arzt und denken danach, okay, wenn er nichts findet, ist alles gut, aber ist es halt oft nicht, weil das System das halt dann so nicht hergibt. Ne? Wir haben ja jetzt ganz viel und ich fand das Thema mit diesem Basic pH zum Beispiel super vereinfachend. Wir haben jetzt so ganz viel über negatives, positives Mindset gesprochen und es gibt ja so seit, ich weiß es nicht wie lange, aber seit mehreren Monaten oder wahrscheinlich auch schon Jahren, so diese, ist es eine Bewegung, auf jeden Fall so ein bisschen so wie diesen Fitnesswahn, auch so diesen Selbstoptimierungswahn. Du nennst das Ganze, glaube ich, wenn ich mich nicht recht entsinne, toxisches, positives Mindset. Das heißt, dass man versucht, irgendwie zu positiv zu sein oder sich auch nicht eingesteht, dass man auch mal schlecht drauf sein darf. Und ich finde, das ist auch so eine gewisse Gefahr, die in diesem System besteht. Ich will das auch nicht überdramatisieren, weil ich bin auch gar kein Fan davon, wenn mir jemand überdramatisiert, dass man Probleme von zu viel Magnesium bekommen kann irgendwie. Aber ich finde, es ist trotzdem nicht schlecht, dass man mal darüber redet, dass ein gesundes Mindset ist ja was anderes als ein dauerhaft positives Mindset. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Also es ist eigentlich so der Aspekt, den ich eben schon genannt habe, dass es mir halt extrem wichtig ist, wenn wir über ein positives Mindset sprechen, dass da die Fähigkeit mitschwingt, dass ich meine schwierigen Gefühle regulieren kann. Und das impliziert ja, dass meine schwierigen Gefühle auch da sein dürfen und dass sie eine Funktion haben und dass sie mir wahrscheinlich auch irgendwas sagen wollen. Und es wird für mich dann toxisch positiv, wenn ich mir das verbiete, diese schwierigen Gefühle zu haben. Und klar wird es durch Social Media auch teilweise getriggert, ne? Es ist, viele Menschen posten eben die Momente in ihrem Leben, wo es ihnen gerade sehr gut geht und wo sie vielleicht schöne Reisen machen oder Erfolge feiern. Und dann kriegt man so den Eindruck, boah, allen anderen Menschen geht's super gut und deren Leben ist total aufregend und ich bin hier zu Hause und muss den ganzen Tag heulen. Das darf nicht sein, weil anscheinend hat es ja niemand außer mir, wenn ich jetzt mich auf Social Media beziehe und auf bestimmte Kanäle. Ich weiß, dass sich das ja auch verändert. Und das ist auf jeden Fall auf Dauer ungesund, weil wenn ich mir verbiete, diese unangenehmen Gefühle zu fühlen, dann werde ich irgendwann taub für alles. Also dann werde ich auch die Freude nicht mehr richtig spüren und ich glaube, das wünscht sich keiner.
Ist das auch was, wo so ein, deiner Ansicht nach, so ein gewisser Gewöhnungseffekt irgendwann eintreten kann? Also dass man dieses zu, wie du es gerade gesagt hast, dass man dieses zu Positive nicht mehr wahrnimmt und es deswegen sogar vielleicht sogar sehr gesund ist, dass es das zwischendurch auch mal schlecht ist?
Ja, es ist auf jeden Fall gesund, dass dein Leben Höhen und Tiefen hat und dass du mal traurig bist und dass du mal wütend bist. Also wir sind ja nicht grundlos mit diesen Emotionen ausgestattet worden. Wenn unser Leben gut funktionieren sollte mit Freude und Leichtigkeit, dann hätte uns die Evolution eine Freude und Leichtigkeit mitgegeben. Aber es ist ja dann doch ein bisschen komplexer.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst bestimmt Andrew Huberman, oder? Den Neurowissenschaftler. Der hatte, ich weiß nicht mehr in welchem Interview, ich glaube mit einem Arzt, der Gillette heißt, über das Thema Hormone auch gesprochen. Und die sprechen so ein bisschen über die, metaphorisch zumindest, über so einen Dopaminpool. Das heißt, wenn man zu viele Höhen hat und das Wasser ständig in Form von Wellen zum Beispiel über diesen Beckenrand hinausstößt, dass man irgendwann dann dieses Hoch gar nicht mehr fühlen kann. Ist das was, was du im Coaching mit Klienten oder so siehst ab und zu?
Also ich weiß es zumindest davon, zum Beispiel, wenn man Drogen konsumiert oder viel Alkohol trinkt, dann bekommst du ja auch so einen Dopamin-Kick. Oder auch bei Sexualität bekommt man einen Dopamin-Kick, nicht ganz so hoch wie bei Kokain. Aber auf diesen Kick kann man halt süchtig werden. Und wenn du dich dann entscheidest, keine Drogen mehr nehmen zu wollen, dann ist es für dich ganz schwer, diese Freude, die dann weniger Dopamin in deinem Körper ausschütten lässt, als genauso schön zu spüren, wie die Freude oder den Kick, den du erlebt hast durch den Konsum von Drogen. Also das merke ich schon, dass wenn Klienten vielleicht so eine Zeit hinter sich hatten, dass es dann ein Stück weit Arbeit ist, dass wir erstmal wieder so ein gesundes Pensum finden, wo sie mit gesunden Verstärkern für sich eine Zufriedenheit finden.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Ich fand das ganz spannend, wie die das metaphorisch, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Beispiel die das beschrieben haben. Kann auch sein, dass es da um Konsum von irgendwelchen Substanzen ging oder so, aber ich fand die Metapher mit diesem Pool, Dopaminpool, gar nicht verkehrt. Und das ist ja auch so ein bisschen ist ja so ein bisschen dieses Instant Gratification Thema auch, was wir so über Social Media, ich glaube, die reden über das Beispiel von Selbstbefriedigung oder über Pornos, in dem Kontext reden die, glaube ich, darüber. Und wir haben ja so ganz viel mit diesem Instant Gratification Thema heutzutage, finde ich, zu tun, dass man muss eigentlich gar keine Arbeit mehr erledigen. Man kann sich halt ständig diesen Dopamin-Kick oder eben diese positiven Sachen holen auf Social Media zum Beispiel. Wie würdest du dir das denn wünschen? Weil du hast gerade eben jetzt schon angesprochen, dass wir oft, und das ist ja logisch, also ich kenne das ja auch, ich zeige mich ja auch selten in der Kamera, wenn es mir irgendwie schlecht geht, oder weil dann hat man ja auch keine Lust, das zu zeigen. Das heißt, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so eine natürliche Verzerrung aufgrund der Menschen, die sich dann zeigen. Aber wie würdest du dir das wünschen?
Also ich versuche das schon auch immer wieder vorzuleben, dass ich Momente von mir aufnehme, wo es mir schlecht geht, wo ich auch sage, so hey, ich bin gerade am Struggeln, oder auch die Entscheidung, dass ich öffentlich über meine Fehlgeburt gesprochen habe im Januar, war für mich natürlich eine Riesenüberwindung. Und ich glaube, ich habe die Story irgendwie drei, vier Mal aufgenommen, weil ich bei den ersten Malen so in Strömen geheult habe, dass ich dachte, okay, das kann ich jetzt niemandem antun. Ja, oder mal darüber zu sprechen, ich bin jetzt im Urlaub und ich habe die Erwartung, es muss jetzt alles toll sein. Aber nein, es kann eben auch, wie du es eben beschrieben hast, sein, dass ich im Urlaub bin und dann gerade krank werde, weil ich davor mega durchgezogen habe. Oder dass vielleicht eine Trauer hochkommt, die davor überhaupt keinen Platz hatte. Und ich versuchte schon immer wieder zu zeigen, dass mein Leben auch Höhen und Tiefen hat und dass das in Ordnung ist und dass das dazugehört. Und das ist das, was ich direkt beeinflussen kann. Und vielleicht motiviert es ja auch, und ich sehe es auf jeden Fall auch auf vielen Kanälen, denen ich folge, dass da ein realistischeres Bild abgebildet wird von dem, wie das Leben von dem Menschen ist. Und ich mag so eine ehrliche Brille einfach lieber, als zu sagen, ich habe jetzt den Anspruch, dass das immer alles cool ist. Ich finde es trotzdem immer wieder hart, also ich muss mich dazu überwinden und ich frage mich auch so, was ist, wenn jetzt jemand diese Verletzlichkeit ausnutzt, weil natürlich zeige ich mich in dem Moment schwach und spreche auch über Dinge, die für mich schwer sind, und es gibt auch immer wieder Menschen, die die Anonymität des Internets ausnutzen und die dann vielleicht irgendwas Gemeines und Beleidigendes an Kommentaren oder Nachrichten hinterlassen. Dessen muss man sich auch bewusst sein, also da kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, ich will das lieber für mich behalten, weil das ist einfach so, ja, ich bin dann wie so ein rohes Ei und ich will nicht, dass mir jemand wehtut.
Wie gehst du mit sowas um? Ich kenne das nur zu gut, aber deine Reichweite ist jetzt nochmal deutlich größer als meine. Ich kenne das zum Beispiel jetzt nach dem Buch, super schlechte Amazon-Bewertung. Wenn man die Bewertung liest, dann weiß man, derjenige hat das Buch wahrscheinlich gar nicht gelesen. Aber trotzdem ist sowas, mich triggert sowas trotzdem immer so ein bisschen, weil das irgendwie auch so man versucht ja alles, und ich gehe mal davon aus, das wird bei dir ähnlich sein, man versucht ja trotzdem alles so gut und perfekt für die Menschen zu machen, die sich das anschauen, weil wir den Leuten ja helfen wollen. Wir wollen ihnen einen Anreiz geben, wir wollen ihnen Unterstützung, vielleicht aber auch einfach ein Ohr geben, dass sie gehört werden in gewissen Bereichen. Und ich finde, es ist trotzdem, bei mir schwingt immer so ein ganz kleiner Mühbereich mit, wo ich denke so, boah, das hättest du jetzt irgendwie besser machen können. Und wenn dann jemand diesen Mühbereich triggert bei mir, dann ist es plötzlich so, 100 Leute sagen was Positives und einer sagt was Schlechtes. Und das dauert schon so ein bisschen, bis man das verarbeitet hat. Klar wird man da besser drin, aber wie gehst du mit sowas um? Weil du bist ja nochmal in einem ganz anderen Bereich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da besser werde. Also, mich stresst es extrem. Ich mache mir da auch immer richtig viele Gedanken drüber. Ich habe das auch letztens wieder gepostet, dass ich da super schlecht drin bin. So Hate-Kommentare oder auch einfach Ratschläge, ungefragte Ratschläge für mich einzuordnen. Ich kann es dir nicht sagen. Also natürlich in dem Moment, wo ich was poste, weiß ich, ich stelle das jetzt auf eine Plattform, auf eine virtuelle Bühne, und jeder Mensch, der das sieht, der gibt sich selbst die Erlaubnis, mir ein Feedback dazu zu geben. Und im echten Leben ist es so, wenn du da vielleicht einen Vortrag hältst oder, was weiß ich, irgendein Bild ausstellst, dann kommt ein Mensch zu dir und fragt dich vielleicht erst, hey, hast du Lust, mein Feedback zu hören? Und so ist es ja eigentlich gesund. Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Aber bei Social Media gibt's das nicht. Das heißt, du wirst überflutet von diesem ungefragten Feedback. Und ich habe für mich gemerkt, es ist auf jeden Fall besser, wenn ich was gepostet habe, dass ich nicht in die Kommentare schaue, direkt nach dem Aufstehen oder 2 Stunden vorm Schlafen gehen, weil ich da einfach emotionaler bin. Ich habe auch gemerkt, es hilft mir, wenn ich die Kommentare lese und merke so, wow, okay, das ist echt der Triggerpoint, das Mühe, von dem du eben gesprochen hast, dass ich das auch wieder mit meiner Community teile. Also ich mache dann teilweise Screenshots und anonymisiere den Kommentar und spreche mit der Community darüber, wie es mir damit geht. Das hilft mir auch, das zu verarbeiten. Das mache ich jetzt nicht immer, weil ich will die Leute auch nicht damit nerven. Aber doch immer mal wieder, um zu zeigen, okay, auch wenn man auf Social Media eine große Reichweite hat und das vielleicht für einige so aussieht wie, wow, das ist super cool und vielleicht hat man da irgendwas Großes erreicht. Aber auch das hat wieder einen Preis, den man bezahlen muss. Und ich finde, auch da sind wir wieder bei so einer Realität, die oft nicht so facettenreich gezeigt wird. Und deswegen zeige ich halt auch, was es bedeutet, so eine Reichweite zu haben und mit Menschen in Kontakt zu stehen, die vielleicht sogar mit einem Fake-Profil und mit, also ohne Bild, dir sehr verletzende Worte schicken. Und dass das für mich immer wieder eine Challenge ist, das zu verarbeiten.
Ja, genau so ist das für mich auch. Zu mir hat mal jemand gesagt, wenn man etwas Großes, Besonderes machen will, dann muss man immer auf etwas verzichten. Und das ist, so hast du das gerade gefühlt für mich auch so ein bisschen beschrieben, dass man muss halt darauf verzichten, dass dann immer alles nur positiv oder alles auch nett gemeint ist. Ich glaube zwar, wenn wir uns so einen gewissen Kodex kann man es gar nicht nennen, aber wenn man sich an so gewisse Regeln der Kommunikation halten würde, dann würde das auch nicht immer so emotional triggern wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach was, da muss man halt mit klarkommen langfristig. Was ich aber finde, wo man nicht unbedingt immer mit klarkommen muss, und das haben wir gerade eben schon mal angesprochen, ist so dieses Thema des Systems. Du bist ja jetzt, hast gerade eben schon geschrieben mit deiner eigenen Firma, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du mehrere Coaches bei dir hast, die letzten oder Psychologen bei dir mit an Bord hast, die mit coachen, was ich ja mit der Akademie auch so ein bisschen mache bei mir. Und wie stehst du zu diesem ganzen System? Bei mir ist es immer so, es gibt so ein Wort, was mich sehr triggert, das ist psychosomatisch. Und ich finde es sehr amüsant, wenn man keine richtige Lösung mehr kennt, gerade so aus der schulmedizinischen Sparte. Natürlich will ich da jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren, gibt auch ganz, ganz viele tolle Ärzte und Therapeuten in dem Bereich. Aber ganz oft ist es so, dass wenn man nicht weiter weiß und keine Lösung findet, dann ist die Antwort irgendwie psychosomatisch. Und ich finde das ganz oft sehr abstrus, weil wir irgendwie was auf die Psyche schieben, wo wir aber ja eigentlich wissen, dass selbst bei einem Herzinfarkt zum Beispiel ist so das Thema Psyche total anerkannt. Nämlich dann gibt es irgendwie so die Diagnose Stress. Ja, Stress, Herzinfarkt durch Stress. Sie haben zu viel Stress, müssen ihren Stress reduzieren. Und in ganz vielen anderen Fällen ist so, nee, Stress macht sowas nicht. Das ist jetzt psychosomatisch. Wie stehst du zu diesem System? Weil ich habe das Gefühl, du willst ja, oder was heißt du willst, aber du veränderst ja auch viel mit dem, was du machst, oder?
Ich hoffe. Also, was ich nicht mag, wenn so eine Diagnose Psychosomatik oder du hast einfach zu viel Stress, so lapidar gegeben wird, dass Menschen eigentlich damit wieder alleine gelassen werden. Ne? Also ich war ja selbst auch schon Betroffene, also ich selbst hatte auch schon Panikattacken oder ja, ich habe eben schon gesagt mit der Fehlgeburt. Und in so einem Moment, wo man sehr, sehr schwach ist, finde ich es extrem schwierig, wenn ich so einen Stempel bekomme, aber keine Lösungsansätze, die mich jetzt weiter auf diesem Weg begleiten. Und angenommen, du hast ständig dieses Herzrasen und du weißt nicht, woher es kommt und du gehst erstmal zu deinem Hausarzt und der findet aber nichts und ja, dann ist halt so arbeiten sie mal nicht so viel oder versuchen sie mal mehr Sport zu machen. Und das finde ich eben schwierig, weil ich glaube, in dem Moment, wo man so belastet ist, hat man gar nicht die Ressourcen, das für sich alleine zu lösen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einfach viel, viel besser vernetzt sind und dass ein Mensch, der offensichtlich ein Problem hat und eine Belastung hat, mehr in die Hand genommen wird. Und es ist super, erstmal eine schulmedizinische Untersuchung zu machen und zu gucken, ob die Organe alle fit sind. Und dann wäre aber der nächste Schritt in meinen Augen, dass man sich wirklich mal die Mikronährstoffe anschaut und die Neurotransmitter und wie geht's denn den Organen? Können die überhaupt miteinander kommunizieren und kann dein Darm überhaupt das Serotonin für dein Gehirn bereitstellen und auch nicht sofort mit Medikamenten eingreifen? Ich weiß, Medikamente haben eine Berechtigung, aber sie sind nicht unbedingt eine Heilung, sondern sie sind für mich eher ja wie so ein Notfallpflaster, was natürlich toll ist, dass wir es haben, aber was keine Endlösung ist. Und natürlich sollte das auch kombiniert sein mit einer psychotherapeutischen Arbeit, als wo man sich anschaut, okay, welche Gedanken hast du denn? Welche Glaubenssätze gibt es da? Welche Anteile kommen aus deiner Geschichte, die du mitbringst? Was gibt es da an prägenden Erlebnissen? Vielleicht sollten wir uns auch mal die genetische Komponente anschauen. Und wie kannst du auch lernen, mit deinen Gefühlen besser umzugehen oder vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen von der Panik? Ich nutze immer ganz gerne Methoden, die Panik zu externalisieren und um wirklich zu spüren, dass ich nicht diese Panikattacke bin. Also wenn wir so agieren würden, dann wäre das, glaube ich, für den Betroffenen, die Betroffene, sehr viel einfacher, auch auf dem Weg nicht aufzugeben und eben nicht zu sagen, ja gut, dann ist es jetzt so.
Gäbe es für dich so eine Art Traumvorstellung, wie eine optimale oder moderne Psychotherapie im Gesundheitssystem aussehen könnte?
Ja, vielleicht so, wie ich es eben beschrieben habe. Also, dass es wirklich so diese Stufen gibt, wo man sagt, Schulmedizin, wir schauen uns die Mikro- und Makronährstoffe an, wir schauen uns die Neurotransmitter an und dann werden all diese Ergebnisse mit behandelt und begleitet und bearbeiten therapeutisch, aber eben mit dieser Ergänzung. Also das wäre für mich das Beste.
Wen siehst du da so als Therapeuten? Also sind das Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten? Wer ist es? Oder können das auch Coaches sein? Oder wen siehst du da?
Also wir bei Preuß haben die Voraussetzung, dass wir alle Psychologen sind, mit zwei kleinen Ausnahmen. Aber bei uns sind fast alle Psychologinnen und haben dann eine psychotherapeutische Ausbildung oder eben eine Coaching-Ausbildung. Ich finde den Background wichtig, weil mir eben gerade dieser Anteil von Prägung, das nimmt für mich einen großen Stellenwert ein. Ich weiß, das wird im klassischen Coaching ja eben nicht angeschaut. Ne? Da geht es darum, Tools zu vermitteln, die dir im Hier und Jetzt helfen. Und das kenne ich auch, so gerade aus dem Business-Coaching. Aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich diesen Biografieabriss, so heißt es bei mir, wenn ich den nicht mache, also wenn ich mir nicht 1 bis 2 Stunden Zeit nehme, überhaupt erstmal herauszufinden, wer du bist und was du alles schon erlebt hast und wie vielleicht deine Glaubenssätze sich gebildet haben, dann kann ich zwar kurzfristig Pflaster kleben, aber es ist viel schwieriger, die Ursache mit zu heilen. Und den Aspekt finde ich extrem wichtig.
Ja, gerade so dieses Ursachenthema ist ja auch eins, was super schwierig wird, wenn sich die Sachen alle überlagern, ne, und du gar nicht mehr weißt, was war jetzt zuerst da, was bedingt das andere, ist das Symptom vielleicht nur entstanden, weil jetzt die Sachen sich gleichzeitig überlagert haben. Und das ist also in der Schulmedizin auch ein Riesenproblem. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Prävention, hört sich unsexy an, ne, aber das ist so schon irgendwie das, was meiner Ansicht nach mehr Sinn ergibt, zum Arzt zu gehen, damit alles gut bleibt, statt zum Arzt zu gehen, um dieses Pflaster zu kleben, wie du es gerade genannt hast. Weil klar sind Medikamente super, aber natürlich eigentlich keine Lösung. Das ist so ein kurzfristiges, wie du es gesagt hast, eigentlich Pflaster, aber wir wollen ja das Pflaster, also wenn man jetzt wirklich ein Pflaster sich anschaut, wollen wir ja auch nicht Ewigkeiten auf der Haut lassen, sondern die Haut heilt ja darunter. Und eigentlich Medikamente kurzfristig geben und dann aber überlegen, was können wir denn ändern, damit wir das Medikament ja wieder rausnehmen können. Denn so eine kurzfristige Gabe kann ja durchaus zu einer Stimmungsaufhellung und Co. beitragen, die ja das Ganze positiv wieder beeinflusst. Ja. Was würdest du sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass viele auch dir jetzt zuschauen und ob jetzt hier im Podcast oder bei dir auf dem Kanal, was sind denn so Red Flags, wo du sagen würdest, hier ist jetzt der Moment, wo du aufhören solltest, versuchen, die Sachen selber durch ein Journal, Tagebuch und Co. in den Griff zu kriegen, auch wenn das danach natürlich trotzdem relevant und wichtig ist. Aber ab wann sollte man so einen Therapeuten aufsuchen? Gibt es da eine klare Grenze?
Also lieber zu früh als zu spät. Ähnlich wie bei dem Arzt. Ich finde immer, wenn die eigenen Strategien, die früher geholfen haben, nicht mehr helfen. Also wenn man merkt, okay, Journaling, Meditation und mein Spaziergang, das war immer für mich so die Momente, wo ich meinen Akku wieder aufgeladen habe. Das funktioniert aber nicht mehr. Das wäre für mich ein erstes Warnsignal, dass sich was Entscheidendes verändert hat und dass du vielleicht Unterstützung brauchst. Und der zweite Punkt ist, wenn wir stark belastet sind, dann neigen wir oft dazu, in so ein Vermeidungsverhalten zu gehen. Also vielleicht hast du mit Ängsten zu tun und dann tust du Dinge nicht mehr, die dir früher Freude bereitet haben, oder du ziehst dich sozial extrem zurück, du siehst deine Freunde nicht mehr und du fühlst so eine generelle Taubheit und Unzufriedenheit und weißt auch gar nicht, woher das kommt und wie du das verändern könntest. Also wenn du das Gefühl hast, deine Lebensqualität ist einfach extrem eingeschränkt und du weißt nicht, wie du dich da gerade wieder rausholen kannst, weil die Strategien, die früher funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Auch dann würde ich schauen, wen ich da finde, der mich unterstützt. Wir machen ja bei Preuß auch ganz viel präventiv. Das heißt, es muss auch keine psychische Erkrankung sein. Wir sind froh, wenn wir dich möglichst früh begleiten dürfen, weil dann sind halt noch ganz viele Ressourcen da. Also dann ist quasi dein Akku noch nicht so leer, sodass die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass du relativ schnell wieder stabil auf eigenen Beinen stehst.
Warum ist das eigentlich so negativ behaftet? Also ich gehe zum Beispiel so alle 2-3 Monate habe ich eine Therapeutin, mit der ich telefoniere. Und das ist unglaublich gut, um mich auch selber zu reflektieren. Ich rede da auch offen drüber, so wie jetzt ja zum Beispiel. Aber ich kriege schon immer wieder dann so Kommentare, wo du da sagst, ach so, okay, psychisch, du gehst zu jemandem, mit dem du redest, sagst du, ja, ich gehe doch auch zum Zahnarzt jedes Jahr. Also warum sollte ich denn nicht auch mit jemandem über meine Psyche einfach sprechen, vor allem mit jemandem, der nicht befangen ist. So, weil wenn du mit Freunden oder Partner und Co. redest, die sind ja eigentlich immer befangen in deiner Situation. Die sagen dir ja auch so ein bisschen, sei denn es sind richtig gute Freunde, das, was du eigentlich ja hören willst irgendwo. Warum ist das so negativ befangen? Ich verstehe das gar nicht.
Ja, ich verstehe das auch nicht, aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Psyche war lange was mit Verrücktsein assoziiert war, ne? Kommst in die Klapse und du bist weggesperrt und es wird ja auch noch als Schimpfwort verwendet. Also du bist psychisch krank, fällt in einigen Streitsituationen schon immer mal wieder. In toxischen Beziehungen ist es ein riesengroßes Thema, dass Menschen in so eine Ecke gestellt werden. Gerade wenn sie so der emotional abhängige Part sind. Also es ist in unserer Gesellschaft immer noch etwas, wofür Menschen sich zu schämen haben anscheinend. Ich versuche das ja aufzubrechen und zu zeigen, dass das eben alles nachvollziehbar ist, dass das erklärbar ist und dass das auch sehr gut begleitbar und behandelbar ist in den meisten Fällen. Aber ich glaube, immer dann, wenn der Mensch was nicht greifen kann, also immer dann, wenn es so eine Blackbox ist, dann kommen schnell Stempel drauf, die in dem Fall negativ sind.
Würdest du das jedem empfehlen, sowas zu machen? Also sich zu reflektieren, mit einem Therapeuten zu sprechen? Also, wenn ja, wie oft?
Ach, das ist ein Riesenluxus, ne, jemanden zu haben, der sich eine Stunde nur Zeit für dich nimmt. Da will ich jetzt gar nicht so eng diese Empfehlung aussprechen. Ich glaube, es hängt so ein bisschen von der Lebenssituation ab. Wir starten immer gerade so beim Kennenlernen, dass man sich einmal pro Woche sieht. Aber wenn man jetzt keine akute Belastung hat und das vielleicht eher so als Self-Check-In nimmt, dann ist einmal im Monat oder vielleicht zweimal im Monat super. Oder wenn du sagst, nee, ich bin gerade in einer Phase, wo ich vielleicht irgendwas Neues ausprobieren will in meinem Leben und ich will jetzt erstmal so ein bisschen die Veränderung an mir beobachten. Manche Klienten sehe ich dann auch noch mal nach 2-3 Monaten und besprechen über die Hindernisse und wie gut sie das in den Alltag integrieren können. Also das ist wirklich sehr variabel. Am Anfang ist es einfach ein bisschen leichter, zueinander zu finden, weil 60% des Therapieerfolgs geht über die Beziehungsebene, wenn man sich da häufiger sieht.
Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, das ist ein Luxus. Klar, definitiv, das muss man sich natürlich auch leisten können. Aber ich würde auch trotzdem gerade so beim Blutthema ist ja auch ein Luxus, den man sich leisten muss, weil das die Krankenkasse ja zum größten Teil auch nicht übernimmt. Zumindest so diese Themen wie Mikronährstoffe und so, was du eben gut angesprochen hast. Wenn man sich das jetzt nicht leisten kann, also ich würde das jedem empfehlen zu machen, wenn man sich leisten kann, aus eigener Erfahrung. Aber wenn man sich das nicht leisten kann, wir haben jetzt schon so 2-3 Tools besprochen, beziehungsweise so ein paar Sachen mal angedeutet. Journaling rede ich zum Beispiel auch ganz oft drüber, finde ich ein super, super wichtiges Thema. Das ist aber ja schon so, was die meisten kennen. Meditation kennt man irgendwie auch schon. Gibt es irgendwie so 2-3 Tools, die jetzt nicht so der Standard sind?
Ich weiß nicht, ob Basic PH der Standard war, aber ich könnte das jetzt alles nochmal.
Das war nicht der Standard, nee, definitiv nicht.
Also das zählt natürlich alles mit rein, was ich da gesagt habe. Ich glaube, wenn wir über Tools reden, ist das Wichtigste, dass man mit einer Einstellung rangeht von: Ich probiere das jetzt mal für 2-3 Wochen aus und ich gucke, was es mit mir macht. Und wenn es nichts an mir verändert und nichts an meinem Mindset positiv stimmen lässt, dann lasse ich es wieder fallen. Also es ist da wirklich, wie bei allen Dingen, man muss was finden, was einem Spaß macht. Und wenn man sagt so, ja, ich bin der Bewegungsmensch und ich weiß einfach, wenn ich jeden Tag meine 30 Minuten bekomme, dann geht es mir viel besser. Oder Vitamin D, ich bin zum Beispiel super wetterfühlig. Ich weiß einfach, dass wenn ich in der Sonne bin und in der Wärme bin, dass ich generell viel mehr Energie habe. Oder ich setze mir Reminder, dass ich meine beste Freundin öfter anrufe, weil mir diese Gespräche so gut tun. Also es gibt ja wirklich so eine Bandbreite. Vielleicht schnappt ihr euch nochmal Stift und Papier und geht Basic pH durch und überlegt euch so 2 bis 3 Dinge, die ihr für euch ausprobieren wollt. Also so fange ich immer an, dass man wirklich erstmal schaut, was ist denn für mich irgendwie gerade anziehend, und dann probiere ich das aus. Und nur wenn es für dich funktioniert, dann macht es auch Sinn, weiterzumachen.
Ganz plakativ. Ich glaube nämlich, das ist immer so ein bisschen das Problem, was die Leute dann haben, sowas in den Alltag umzusetzen. Trägst du dir sowas in den Kalender ein oder hast du sowas wie Routinen, wo du morgens aufstehst und genau weißt, ich gehe erst in die Sonne, dann trinke ich mal ein Glas Wasser, dann gehe ich spazieren? Oder wie setzt du das so im Alltag um? Weil ich glaube, das ist, klar, wir haben so ganz viele Tools und das mit dem Basic PR war mega, mega gut. Ich glaube trotzdem, Leute sind ganz oft überfordert und wissen dann gar nicht, wie sie das in ihrem Alltag überhaupt anwenden sollen. Wie machst du das?
Ich habe so eine Grundregel, dass ich immer 2 Stunden vor dem Termin, dem ersten Termin aufstehe, den ich am Morgen habe, um Zeit für mich zu haben. Und ich mache als erstes wirklich Yoga, trinke mein Wasser oder mein Wasser mit Zitrone oder auch gerade mit Apfelessig, und mache dann so 15 bis 20 Minuten Yoga, meditiere danach noch 7 Minuten. Dann mache ich mir ein gesundes Frühstück, trinke meinen Kräutertee und fange erst dann an, mich fertig zu machen und zu arbeiten. Also diese Ruhe am Morgen ist für mich extrem wichtig, um positiv in den Tag zu starten. Es gibt auch mal Tage, da gelingt mir das nicht. Vielleicht habe ich verschlafen oder der erste Termin ist so früh, dass ich nicht um 4 Uhr aufstehen will. Und ich merke das den ganzen Tag. Also ich bin einfach anders drauf. Es ist so, als ob sich so ein Stresspuffer bei mir aufbaut in diesen 2 Stunden, wo es eigentlich nur mich gibt. Und von diesem Stresspuffer zehre ich den ganzen Tag. Also das ist mir extrem wichtig. Ich habe auch so eine Regel, dass wenn ich esse, dass ich nur esse. Also dass ich nicht aufs Handy gucke, dass ich keine Serie dabei schaue, sondern dass ich wirklich mich bemühe zu kauen und zu schmecken und da für mich so eine gewisse Achtsamkeit zu leben. Und ja, idealerweise bewege ich mich auch jeden Tag, aber das gelingt mir auch nicht immer. Aber das wäre für mich der perfekte Tag, wenn ich dann nach meinem Mittagessen noch eine Runde spazieren gehe. Das trage ich mir nicht in meinen Kalender ein. Meine Morgenroutine, die mache ich jetzt schon, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Das ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Aber gerade wenn ich so neue Dinge integrieren will, ich habe immer mal so Phasen, da schreibe ich ein Dankbarkeitstagebuch, dann lege ich mir das wirklich auf mein Kopfkissen oder so nah ans Bett, dass ich nicht drum rumkomme, das auszufüllen, bevor ich schlafen gehe. Oder ich habe mir jetzt auch angewöhnt, das Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, sondern woanders aufzuladen, und habe mir so einen Oldschool-Wecker gekauft, damit ich auch da weniger verleitet bin, vielleicht doch nochmal Social Media zu checken oder in die E-Mails zu schauen. Das sind dann so kleine Vorsichtsmaßnahmen, wo ich wirklich meine Rahmen so ein bisschen verändere, was mir dann hilft, mein Verhalten anzupassen.
Gibt es so Regeln, die du für dich auch selber mal vergisst? Ich komme da jetzt drauf, weil du gerade dieses Essen und nichts anderes gleichzeitig. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren darüber geredet, dass Verdauung ist parasympathische Nervensystemaktivität. Social Media Konsum ist sympathische. Das heißt, wenn ich etwas beim Essen mache, dann sorge ich eigentlich für meine Aktivierung vom Sympathikus. Das heißt, ich kann schlechter verdauen. Das ist zum Beispiel eine Regel, die habe ich auf jeden Fall vergessen in den letzten 1,5 Jahren. Gibt sowas, weil ich glaube, und das ist bei dir bestimmt ähnlich wie bei mir, die Leute denken so, wir machen alles perfekt. Du als Psychologin, ich als Arzt. Und das ist ja überhaupt nicht so. Also gibt es so Sachen, die du zwischendurch auch vergisst, von denen du weißt, dass sie eigentlich gut und positiv sind, aber dann vielleicht irgendwie schleicht es sich so ein bisschen ein, dass es dann so aus der Morgenroutine oder aus dem Alltag verschwindet?
Also ich bin auf jeden Fall nicht so konsequent darin, das Handy am Abend wegzulegen, was ich dann auch immer wieder spüre, dass mir das nicht gut tut. Was vergesse ich noch? Bewegung könnte auf jeden Fall auch noch mehr sein. Also wir haben jetzt wieder angefangen, hier Beachvolleyball zu spielen, und da hat man so eine Regelmäßigkeit, das ist auf jeden Fall gut, wenn man sich mindestens einmal, manchmal zweimal die Woche trifft. Aber Klar, es gibt so den Moment, wo ich mir denke, gehe ich jetzt raus und überwinde mich, vielleicht gerade wenn es regnet, oder lege ich mich für 20 Minuten hin und dann ist dann doch oft wieder das Handy in der Hand und dann bin ich nicht immer so diszipliniert, dass ich mich für die gesündere Variante entscheide.
Ich weiß, das ist jetzt sehr individuell, was ich jetzt frage. Und mir fällt sowas auch super schwierig immer zu beantworten, wenn mich jemand sowas fragt. Aber welche von den ganzen Tools, die wir jetzt angesprochen haben, hättest du gerne früher für dich entdeckt? Also womit hättest du gerne früher angefangen, als du es jetzt vielleicht getan hast?
Also ich bin schon in einer sehr bewussten Öko-Familie aufgewachsen. Meine Mama hat mit mir Baby-Yoga gemacht und ja, meine Eltern und meine Familie ist schon, seitdem ich in der zweiten Klasse bin, vegetarisch und wenige Jahre später vegan. Also bei uns war immer bewusstes Essen und viel Kochen und so ein ganz großes Thema. Boah, das könnte ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Vielleicht am ehesten solche Techniken, wo ich mir bewusst werde, welche Gedanken überhaupt in meinem Kopf alle da sind. Also die zu nutzen, zum Beispiel, indem man sie aufschreibt oder indem man mit jemandem drüber spricht, sei es in einem Coaching oder vielleicht hat man auch eine tiefe Freundschaft, wo das möglich ist. Damit hätte ich, glaube ich, gerne früher angefangen, weil es einfach so ein schöner Spiegel ist. Also solche Gedanken zu teilen, gibt einem die Möglichkeit, sie zu hinterfragen. Und ich glaube, ich bin lange so aufgewachsen, dass ich es nicht hinterfragt habe. Es ist vielleicht auch ein bisschen normal, wenn man ein Teenie ist und wenn man irgendwie so erwachsen wird, dann fängt das ja erst an. So war es zumindest bei mir. Aber ich glaube, wäre ich da schon ein bisschen bewusster gewesen und hätte mich da eher getraut, nach außen zu kehren, was ich in meinem Inneren gespürt habe, dass ich vielleicht durch den einen oder anderen Struggle leichter gegangen wäre.
Kannst du das ein bisschen genauer machen? Also inwiefern?
Also ich habe zum Beispiel nach dem Abi auch ein bisschen gemodelt und es hört sich jetzt irgendwie auch wieder total glamorous an, aber für mich war es überhaupt nicht glamorous. Also mir wurde eigentlich immer nur gesagt, ich bin viel zu dick und ich bin ja nur 1,74, deswegen muss ich noch dünner sein als dünn. Und ich habe das damals so akzeptiert. Also ich dachte irgendwie, naja, wenn ich jetzt hier als Model arbeiten will, dann gehört es dazu. Und eigentlich hat es aber richtig krasse Selbstzweifel in mir ausgelöst. Also ich habe nur noch meine angeblichen Problemzonen gesehen und habe mich wirklich so gut es geht abgemagert, wie man das von mir verlangt hat. Und habe da wenig drüber gesprochen, was das emotional mit mir macht. Und das kam dann Jahre später. Ich habe das nur ein Jahr fulltime gemacht und war da im Ausland und habe davon gelebt. Und danach habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Und erst dann habe ich eigentlich die Auswirkungen aus. Ich sage das nochmal. Und erst dann habe ich eigentlich die Auswirkungen gespürt von diesen Jahren, wo ich so wenig bei mir selbst war und so krass versucht habe, dieser Schablone zu entsprechen, was aber überhaupt nichts mehr mit mir zu tun hatte.
War das der Fakt, dass du quasi hättest weniger wiegen sollen oder war das die Art und Weise, wie dir das gesagt wurde, dass das diese Zweifel ausgelöst hat?
Beides. Also überhaupt so dieser Fakt, ich weiß noch, ich bin nach Mailand geflogen und dann komme ich in die Agentur. Ich hatte so einen richtig beschissenen Flug über Zürich, weil ich von Frankfurt nach Mailand 8 Stunden unterwegs, also so richtig absurd. Da habe ich total unwohl gefühlt und ich kam in die Agentur und das Erste, was ich machen musste, ein Bikini anziehen und meine Maße wurden genommen. Und also ich weiß nicht, ich bin immer super aufgebläht, wenn ich geflogen bin, meine Verdauung spielt verrückt und es wird alles einfach ignoriert. So, du bist in dem Moment einfach ein Objekt und dieses Objekt muss passen. Und ich habe nicht gepasst und dann wurde mir direkt gesagt, ja, du wirst hier eh nicht arbeiten. Und dann ist es natürlich auch die Art und Weise, wie es gesagt wird, aber so dieses sich ausgeliefert fühlen und ein Maßband an deinen Körper angelegt zu bekommen, das dich jetzt in gut oder schlecht kategorisiert, das fand ich super erniedrigend.
Ja, also ich kann es mir vorstellen, ich kann es natürlich nicht nachempfinden, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass man sich auch so ein bisschen wie so ein Objekt einfach gefühlt hat, ne? So der Standard wird auf einen draufgepackt, auch wenn vielleicht deine Anreise, dein Tag davor überhaupt nicht Standard war. Wie würdest du damit heute umgehen?
Ich würde das nicht mehr machen. Also ich habe ja dann relativ schnell gesagt, dass das, glaube ich, nicht meine Welt ist. Was ich jetzt so von der Modebranche mitbekomme, hat sich das anscheinend ja auch ein bisschen gelockert und es gibt da jetzt nicht mehr nur quasi das klassische Model und das Big Size Model, sondern es gibt auch was dazwischen. Aber ich bin immer noch kein Fan davon, wenn man versucht, Menschen in Schubladen zu stecken und wenn sie in diese Schublade nicht passen, dass man sie dann als schlechter bewertet. Das ist ja auch der Grund für jegliche Diskriminierung, die wir in anderen Bereichen haben. Also immer dann, wenn jemand anders ist, weil er vielleicht andere Körperformen hat, weil er eine andere Hautfarbe hat, weil er vielleicht sich Kleider anzieht, obwohl er einen Bartwuchs hat. Es ist ja immer das Gleiche. So, dieser Mensch passt für uns nicht in eine Schublade, die wir uns gebaut haben und deswegen fangen wir an, ihn zu diskriminieren. Und ich mag einfach dieses System überhaupt nicht und möchte auch da gar nicht mehr arbeiten.
Das ist ja theoretisch auch eigentlich auf fast alle anderen Bereiche übertragbar. Und ich finde es spannend, dass wir jetzt so bei diesem Schubladendenken tatsächlich gelandet sind, weil das ja was war, was ich gar nicht aufgeschrieben hatte. Aber das ist was, womit ich mich in den letzten 6, 7, 8 Jahren während des Studiums extrem viel beschäftigen musste, würde ich mal sagen. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass ich nie in diesen Standardmediziner reingefallen bin. Ich bin irgendwie in den OP reingekommen. Und ich wurde gefragt, ob ich der Praktikant von der Feuerwehr bin, weil ich nicht so in dieses Bild eines Mediziners mit Tattoo und Krafttraining und so reingepasst habe irgendwo. Und das war tatsächlich schon sehr extrem. Ich muss aber sagen, dass mir das ab und zu auch passiert, jemanden zu sehen und den in eine Schublade einzusortieren, auch wenn ich das eigentlich gar nicht möchte. Aber das passiert so. Und mir wird das dann 2 Minuten oder ein paar Sekunden danach wird mir das dann bewusst. Und ich habe ein ganz extremes Beispiel gesehen vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ein schönes Reel. Ich weiß gar nicht mehr, welche Comedians das waren. Und die unterhalten sich so. Und dann guckt der eine den anderen an. Und ich glaube, der eine von den beiden heißt Olaf. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein, der spielt so ein Ossi. Und spricht immer so im sächsischen Dialekt. Das machen wir jetzt nicht nach, weil ich habe auch in Leipzig studiert, aber genau, der spricht nämlich immer so. Und da fragt der eine den anderen, sagt so, wie nennt man, ich krieg's jetzt nicht mehr 100%ig zusammen, aber er guckt ihn so an und sagt, wie nennt man eine schwarze Frau, die ein Flugzeug fliegt?
Ah, den kenne ich, ja.
Und man sieht
weil man
das
die
so,
Sekunde nachdenkt.
Genau, man sieht das und denkt so, hä, okay, was meint der jetzt? Und dann guckt der andere und sagt so, ja, Pilotin. Und dann sagt er auch, ja, der Moment, in dem du jetzt nachgedacht hast, das ist irgendwie Rassismus, beziehungsweise das ist dann ja auch dieses Schubladendenken, effektiv gesprochen. Ja. Passiert dir das auch mal? Also jetzt nicht an dem Beispiel, aber passiert dir das manchmal, dass du Menschen in Schubladen steckst, obwohl du das gar nicht möchtest?
Also es ist erstmal ein natürlicher Reflex von der Psyche, ne, dass wir versuchen, alles einzuordnen, weil alles, was eingeordnet ist, können wir schneller verarbeiten. Hm. Und dass wir so einen ersten Eindruck von jemandem haben oder dass es sowas gibt wie den Halo-Effekt, also es gibt eine Eigenschaft, die die anderen komplett überstrahlt, das ist wissenschaftlich erwiesen und das passiert mir natürlich auch. Ich glaube, das Wichtige ist der Schritt danach, also das, was du eben gesagt hast, dass es einem auffällt und dass man dann wieder mental diesen Schritt zurückgeht und sagt so, nee, du lernst jetzt erstmal diesen Menschen kennen und du bist neugierig und du bist offen und dann hast du eher eine Grundlage, dir ein Bild zu machen. Aber erstmal ist es ein Mensch und du lernst ihn jetzt kennen. Und du hast keine Ahnung, wer das ist und wie es dem geht und was der mitbringt.
Ist das denn was man, also ich finde so dieses, ich würde sagen, das passiert halt sehr häufig heutzutage, gerade dass man in eine Schublade gesteckt wird. Gibt's da irgendwelche, ich weiß nicht, ob ihr sowas zum Beispiel im Coaching auch häufiger habt, aber ist das was, wo man selber, wenn man in eine Schublade gesteckt wird, auch ja, adäquat ist jetzt das falsche Wort, aber dass man darauf reagieren kann mit einer Nachfrage oder dass man sich selber dessen auch, indem man sich selber von innen stärkt oder sich seiner selbst bewusst ist, dass es ein Ziel gibt mit dem, was man macht, dass das okay ist, dass man anders ist. Ich hatte das 3, 4 Jahre während des Studiums und für mich war das irgendwann sogar sehr gut, wenn die Leute mich in eine Schublade gesteckt haben und mir gesagt haben, so hey, Timo, du passt hier nicht rein. Und ich saß irgendwie alleine am Esstisch, weil alle haben in der Kantine gegessen. Ich hatte mein eigenes Essen dabei. Und es war immer so, das, was der isst, ist voll ungesund, viel Eiweiß und so. Und ich war immer so dieser Schubladenmensch. Aber für mich war das tatsächlich fast wie so eine Bestätigung, dass ich was anderes mache, weil ich ja was anders machen wollte. Verstehst du, was ich meine?
Mm. Mm. Ja, in dem Moment hattest du ja deine Rolle definiert und du wusstest, warum du dich so verhältst und du wusstest auch, dass da ganz große Unterschiede sind, zum Beispiel in dem Essverhalten, wie die anderen das leben. Und dann ist ja so eine Ausgrenzung eher eine bewusste Abgrenzung. Also dann ist das ja keine nichts mehr Passives, was quasi dir zugefügt wird, sondern du machst das aktiv und es ist für dich in Ordnung, dass du da alleine am Tisch sitzt. Und ich glaube, wenn es diese Bewusstheit gibt über die eigene Rolle und über die eigenen Stärken und natürlich auch die damit verbundenen Schwächen, dann ist es leichter und dann hast du dich ja auch dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Aber manchmal passiert es ja, dass es eben nicht aktiv ist, sondern dass man irgendwo hingedrängt wird, wo man eigentlich nicht sein möchte. Und dann ist es, glaube ich, für Menschen schwierig, ne? Wenn sie eben noch gerne dazugehören wollen und die Gruppe sie aber ausschließt, das ist einfach extrem schmerzvoll.
Gibt es irgendwas, was man da machen kann oder wie man damit bestmöglich umgehen kann als Mensch?
Ich glaube, du hast es eben schon beschrieben. Also deine Entwicklung, wie hast du das geschafft? Von dem, du kommst in den OP-Saal und die Leute fragen dich, ob du der Praktikant von der Feuerwehr bist, zu dem Gefühl zu kommen, ich bin Timo und ich gehe meinen Weg und ich weiß, warum ich diesen Weg so gehe. Was hat dir dabei geholfen?
Richtige Therapiestunde jetzt hier.
Ja.
Das ist eine gute Frage. Was hat mir dabei geholfen? Also ich glaube, ich wusste, wer ich sein möchte. Ich war nicht so lost. Ich wusste, wo ich hin möchte. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Oder sagen wir mal kein Ziel, sondern ich hatte einen Weg vor Augen. Ich habe das Ziel immer noch nicht erreicht und ich hoffe, ich kann das in 60 Jahren immer noch sagen, dass das Ziel noch nicht erreicht wurde. Aber ich auf dem richtigen Weg nach wie vor bin. Und das heißt, ich wusste, dass ich hatte so ein bisschen wie so Scheuklappen irgendwann auch auf. Das war ja der Grund, warum ich aus dem System auch raus wollte. Aber am Anfang war das extrem hart für mich. Aber ich glaube schon, ab dem Punkt, wo ich wusste, wo ich hin will und dass ich nicht so sein möchte, bewusst wie der Rest, ja, ohne das jetzt werten zu meinen, ne, also nicht, die anderen sind schlecht und ich will gut sein, so meine ich das gar nicht, sondern ich habe mich überhaupt nicht damit identifizieren können einfach und ich war auch einfach nicht glücklich. Und ich glaube, so der maßgeblich entscheidende Punkt für mich war tatsächlich, als ich gesehen habe, als mein Vater im Krankenhaus lag und auch gestorben ist, obwohl er wegen einer ganz banalen Sache im Krankenhaus gelandet ist. Und das war so der Moment, wo in mir drin kam dann so, jetzt erst recht. Also so, warum habe ich das nicht schon vorher? Und ich glaube, das war auch so der Moment, und das ist noch gar nicht, obwohl das ist jetzt mittlerweile auch schon 5,5, 6 Jahre her, aber das war, glaube ich, so der Moment, wo mir bewusst wurde, ich muss das auch machen, um mir selber treu zu bleiben. So, und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, also jetzt nicht den Tod meines Vaters, aber dieses Gefühl, dass ich das Richtige tue, und deswegen triggern mich auch diese schlechten Kommentare dann manchmal, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre mir das, glaube ich, deutlich schwieriger gefallen.
Ja.
Oder ich hätte dann vielleicht einfach eingeschlagen und wäre einen anderen Weg gegangen.
Ja, also ich glaube, das, was du jetzt sagst, diese klare Vision zu haben und diese klare Motivation zu haben, hilft extrem. Bedeutet aber nicht, dass es weniger anstrengend ist, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist einfach anstrengend. Und da verliert man vielleicht auch mal zwischendrin die Puste und muss eine Pause machen. Und da gibt es auch Momente, wo man sich denkt, so, ach komm, ich könnte doch jetzt einfach umdrehen und mich von dem Strom mittreiben lassen und mich wieder anstellen lassen oder, ne, ins System zurückgehen. Die wird es auf jeden Fall geben. Aber zu wissen, warum man diese Kraft aufwendet und diese ganze Zeit und alles, was dazu gehört, das hilft in meinen Augen extrem, sich von so einem Gefühl, ich werde ausgegrenzt, hinzuarbeiten von, ich grenze mich bewusst von Dingen, von Menschen, von Rahmenbedingungen ab, die nicht mit meinen Werten übereinstimmen.
Mhm. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Erstmal finde ich es sehr amüsant. Ich habe das ganz am Anfang schon mal gesagt, was du für Metaphern benutzt und eigentlich mir im Vorgespräch gesagt, du hast das Buch gar nicht gelesen bis jetzt. Ich sag das mit diesem gegen den Strom schwimmen, sage ich genau so, schreibe ich es im Buch am Anfang und sage auch so, ja, super, gegen den Strom zu schwimmen, aber es ist halt trotzdem gegen den Strom, ne, weil das ist halt anstrengend, so, ja. Und ja, das vergessen ganz viele Leute, glaube ich, auch, dass das halt Kraft kostet und dass jedes Mal, wenn man sich irgendwie ausruht, gegen den Strom zu schwimmen, wird man mit dem Strom mitgezogen, wieder ein paar Schritte nach hinten und deswegen will man eigentlich gar nicht aufhören, aber deswegen ist es so wie so ein chronischer Energieverbrauch, der irgendwie so ein bisschen die ganze Zeit da ist, so fühlt sich das zumindest an. Aber wenn man sich das jetzt aufgrund der Tatsache anschaut, dass man vielleicht unbewusst auch in eine Schublade gesteckt wird. Weil wir haben ja heutzutage ganz oft, dass Menschen etwas in etwas reininterpretieren, was da gar nicht mit drin ist. Also was derjenige vielleicht aufgrund einer eigenen Erfahrung oder aufgrund anderen Dinge vielleicht bewertet, obwohl das gar nicht so gemeint war, wie die andere Person das gesagt hat. Mhm. So, und da kommen wir so ein bisschen zu dieser Kommunikation irgendwie. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen darüber geredet. Ich finde, das ist so unglaublich schwierig. Kommunikation. Mhm. Also man kann über alle Sätze 35 Mal nachdenken, aber trotzdem interpretiert man es dann so mit den eigenen Bewertungsstrategien, die man halt selber in sich hat und vielleicht nicht so, wie der Gegenüber das eigentlich meinte.
Ja.
Und das ist ja gerade so in diesem Schubladendenken eigentlich wahrscheinlich, also würde ich jetzt schätzen, aber ich habe da überhaupt keine Erfahrung, ein sehr häufiger Punkt, dass etwas fehlinterpretiert wird, was vielleicht gar nicht so gemeint war.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also ich glaube, die Sender-Empfänger-Problematik hat ja Schulz von Thun sehr schön beschrieben, auf welchen verschiedenen Ebenen wir da kommunizieren können und wo wir es auch überhaupt hören können. Und du weißt nicht, was dein Gegenüber gerade an eigenen Themen hat, wie gestresst er ist, welche Erfahrungen er heute vielleicht schon gemacht hat, ob er geschlafen hat, ob er gegessen hat. Also du hast keine Ahnung, in welchem Zustand du ihn triffst, mit einer Botschaft, die du vielleicht postest und die dann anders aufgenommen wird. Und natürlich ordnet er das dann auch wieder, also er, der Mensch, in seine Schublade ein, die für ihn am besten passt. Und das ist so multifaktoriell, welche Schublade an diesem Tag bedient wird. Das können wir einfach nie zu 100% beeinflussen. Ich glaube, man kann achtsam kommunizieren und man kann sich sehr viel Mühe geben, das auszudrücken, was einem wichtig ist. Aber dennoch ist es nie ausgeschlossen, dass Menschen dich einfach so verstehen, wie sie dich vielleicht auch verstehen wollen.
Wie sehr grenzt du dich von sowas ab? Ist jetzt nochmal so ein bisschen Sprung in so eine etwas andere Richtung. Aber ich habe gemerkt, so in diesem ganzen Prozess in den letzten Jahren, das Umfeld verändert sich auch extrem, was man irgendwie auch erstmal akzeptieren muss, womit man auch erstmal klarkommen muss. Ich glaube, ganz viele Menschen haben auch da eine große Barriere in sich. Du hast auch mehrfach so dieses toxische Beziehungsthema eben mal angedeutet. Wie ist das so aus deiner Sparte oder auch aus deiner Perspektive? Gerade so, ich kann mir vorstellen, als Psychologin, du kriegst bestimmt mal ab und an von Freunden irgendwie so, ja, jetzt Linda, hör doch mal auf, jetzt keine Therapie hier gerade, ich rede mit dir als Freund oder als Freundin. Grenzt du dich von sowas, von solchen Sachen, die dich runterziehen, bewusst ab? Oder wie gehst du mit sowas um?
Also mein Umfeld hat sich auch sehr verändert. Ich bin jetzt im vierten Jahr selbstständig. Und ich merke natürlich auch, dass so eine Selbstständigkeit und gerade so viele Projekte, die dann noch on the side mitlaufen, wie Social Media und Co., dass das natürlich auch einen ganz, ganz großen Stellenwert in meinem Leben eingenommen hat. Und da will ich jetzt gar nicht nur sagen, mein Freundeskreis hat sich verändert, weil sich Menschen von mir abgewendet haben, sondern ich habe mich bestimmt auch abgewendet und habe meine Prioritäten verändert und dann kamen geografische Veränderungen dazu. Dann zieht man um und es hat sich sehr, sehr viel verändert und wenige gute Freunde sind da geblieben und es sind neue Freunde dazugekommen. Aber diese Veränderung zu beobachten ist für mich auch echt nicht so leicht. Also ich denke immer so, ich bin doch noch dieselbe wie vor 4 Jahren. Also was hat sich denn da jetzt groß verändert? Aber klar, ich verhalte mich wahrscheinlich auch anders und ich weiß, dass meine Arbeit ein Herzensprojekt ist und dass das einfach extrem viel Raum einnimmt. Wie grenze ich mich ab? Also dass mir jemand vorwirft, ich würde ihn analysieren oder therapieren, das kommt nicht so oft vor. Da bin ich immer ehrlich, also ich bin immer froh, wenn ich jemanden habe, mit dem ich einfach auf Augenhöhe reden kann und wir sind Freunde, weil ich möchte ja nicht 24/7 arbeiten, da braucht auch keine Angst haben, dass ich das mache, ohne die Einverständnis, also das Einverständnis zu haben. Ich glaube, es ist echt eher so ein Beobachten, akzeptieren, drüber sprechen und immer wieder bemerken, dass Veränderungen dazugehören. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das sehr leicht fällt.
Aber letzten Endes ist es wahrscheinlich auch so, wie wir ganz am Anfang oder du ganz am Anfang schon gesagt hast, es geht darum, das bewusst wahrzunehmen und es ist auch okay, sich dann von verschiedenen Dingen zu trennen, zu verabschieden. Aber es geht erstmal darum zu gucken, was tut mir gut und was tut mir ja eigentlich nicht gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, für viele, ich sage immer die ganze Zeit, ich glaube, weil ich kann ja nicht aus der gleichen Erfahrung sprechen wie du, aber klar, so aus meinem Freundeskreis und auch von Patienten häufig, ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass wir ein sehr verzerrtes Bild haben, was richtig und was falsch ist und dass wir oft in so einem Schwarz und Weiß leben, wobei die Antwort ganz oft irgendwie ein Hell oder ein Dunkel oder ein normales Grau irgendwo, also sprich dazwischen ist und das ist, glaube ich, jetzt ganz gut rüberkommen in den anderthalb Stunden auch, dass es eigentlich dieses Richtig und Falsch nicht gibt, sondern dass es wichtig ist, die Dinge bewusst wahrzunehmen, dass man sich Zeit nimmt für die Dinge, vor allem Zeit nimmt auch für sich. Und da sind wir ja letzten Endes eigentlich immer wieder drauf zurückgekommen, auch wenn wir gerade eben bei dem Schubladendenken waren. Ich hätte nie diese Ziele und Co. mir setzen können oder das auch nicht so mich bewusst abgrenzen können, wie du es eben gesagt hast, wenn ich mir nicht dessen bewusst gewesen wäre, wo ich hin will. Und wahrscheinlich ist das bei jedem ja genauso, nur die wenigsten nehmen sich halt irgendwie bewusst diese Zeit dafür, so wie ich das ja auch beschrieben habe eben. Ein letztes Thema, was mich jetzt noch total interessiert, so aufgrund vom eigenen Interesse. Ich habe dir das im Vorlauf auch kurz erzählt, als ich das Buch geschrieben habe. Ich habe Ende Januar oder so abgegeben und im Dezember war so die ganz harte Phase. Da habe ich Blutwerte genommen. Dann habe ich letzten Endes letzte Woche wieder Blutwerte genommen. Die kennt jetzt noch keiner, aber ich kann sagen, die haben sich deutlich verändert. Aber wie würdest du sagen, bezieht sich dieses ganze Thema rund um positives Mindset auch so auf die Leistungsfähigkeit? Vielleicht gar nicht nur so diese Alltagsleistungsfähigkeit, sondern vielleicht auch auf so sportlicher Ebene.
Also alle, die Joe Dispenza kennen, die wissen ja, wie kraftvoll Gedanken sind. Und wenn wir sagen, ein positives Mindset bedeutet eben auch, dass ich positive Gedanken bewusst kultiviere, zum Beispiel mit Formen der Imagination, dann beeinflusst das mein gesamtes Immunsystem, dann beeinflusst das meine Leistungsfähigkeit, dann beeinflusst das, wie mein Körper regenerieren kann. Also ich glaube, da sind gar keine Grenzen gesetzt. Gedanken sind einfach der Ursprung für ganz, ganz viele körperliche Funktionen, die wir oft gar nicht in dem Zusammenhang sehen. Aber man kann auf jeden Fall auf neurophysiologischer Ebene sehen, dass ein regelmäßig kultiviertes, positives Gedankengut dazu beitragen kann, dass es dir auch körperlich und auf der Leistungsebene viel besser geht.
Also wichtig auch nicht nur für Gesundheit, sondern auch für Leistung. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, Sportler vergessen das nämlich auch sehr gerne. Weil dann geht so dieses Sportliche nämlich immer vor diesem, ich nenne es jetzt mal lapidal, einfach Mindset-Thema. Eine Sache, die ich ganz am Ende mal ganz spannend finde und ich finde, das passt jetzt bei dir hier sehr gut rein. Ich habe das in den letzten 7, 8 Folgen nicht gemacht, aber das passt jetzt, finde ich, hier sehr gut rein. Gibt es irgendein Thema, und das kann jetzt völlig egal sein, was das ist, das muss jetzt nicht zu den Themen passen, über die wir geredet haben. Gibt es irgendwas, womit du dich gerade aktiv beschäftigst, was du mega spannend findest? Kann ein ganz anderer Bereich sein. Du hast gerade eben schon über Darmschulung gesprochen. Aber gibt es irgendeinen Bereich, wo du gerade total begeistert bist, was dich total bewegt?
Also ich lese immer sehr viele Bücher parallel.
Den kenn ich.
Ja, gerade lese ich eins, das heißt Tools. Da bilde ich mich fort, was man für verschiedene Tools noch im mentalen Bereich anwenden kann. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich mache auch gerade ganz viel zum Thema Ernährung und eben Mikronährstoffe, weil ich selber mein Blut im Januar untersuchen habe lassen und jetzt bald nochmal untersuchen lassen möchte. Ich habe schon seit 15 Jahren so starke Periodenschmerzen und einfach so Monatsleiden, die immer wieder kommen, die schulmedizinisch keine Ursache haben. Und da bin ich gerade sehr viel am Forschen und mich selber erkunden. Also wirklich so auf Mikronährstoffe achten und noch mehr an der Ernährung schrauben und meinen Körper dann noch besser unterstützen, dass er einfach gesund sein kann und sich wohlfühlen kann.
Was sind das für ein paar Sachen, die du versuchst, an der Ernährung zu verbessern oder zu optimieren oder zu schrauben?
Ich habe jetzt mal die letzten 6 Wochen glutenfrei ausprobiert, um zu sehen, ob das für mich eine Veränderung mit sich bringt. Dann habe ich meinen Proteingehalt nochmal erhöht. Also ich ernähre mich sehr pflanzenbasiert, aber habe dann gemerkt, ich glaube, ein bisschen mehr Fisch tut mir vielleicht doch ganz gut. Und substituiere da auch mit Hanfprotein. Mache ganz gute Erfahrungen mit Gerstengras und meinem Haarwachstum. Also genau, auf verschiedensten Ebenen. Bin großer Fan von Leinsamen geworden und setze das ganz viel ein bei der Ernährung. Habe meinen Kaffeekonsum verändert. Ich trinke schon seit Jahren keinen Alkohol. Habe jetzt wirklich nochmal Zucker komplett gestrichen und achte auch bei Fructose darauf, nicht so viel Fructose zu mir zu nehmen. Also für mich schon große Veränderungen, wenn ich mir so anschaue, was das bedeutet für meinen Supermarkteinkauf. Aber für meine Gesundheit ist es mir das wert. Und ich muss auch sagen, jetzt so nach 6 Wochen kaum leerer Kohlenhydrate und keinem Zucker, dass ich auch gar kein Verlangen danach habe. Das finde ich auch ganz interessant.
Die Geschmacksrezeptoren und Co. verändern sich natürlich auch deutlich, muss man sagen. Aber ja, das ist super spannend. Ich finde es klasse, dass du so auch so out of the box denkst. Das heißt, dass du nicht nur so in dieser psychologischen Ecke dich befindest, sondern eben versuchst, das, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, ganzheitliche Balance, das so zu sehen. Und ich glaube, das machen sehr wenig Leute, auch wenn wir uns jetzt noch nicht so lange kennen. Aber es ist trotzdem so, dass ich, also vom Gefühl her jetzt sagen würde, dass du sehr, sehr, sehr ganzheitlich denkst. Und das ist, glaube ich, was wir viel mehr brauchen in der Welt, vor allem in der Psychologie, in der Schulmedizin natürlich logischerweise auch. Und ich denke, da nimmst du die Leute sicher ja so ein bisschen bei Social Media dann noch mit. Das heißt bei Instagram und Co. Das letzte Wort gehört dir. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten unbedingt mitgeben möchtest? Sonst würde ich mich freuen, wenn du ganz kurz, wir verlinken das natürlich auch unten, wo die Leute dich finden können.
Ja, sehr gerne. Also es hat mich erstmal gefreut, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dass wir so tief über die Themen sprechen konnten. Was ich euch da draußen noch gerne mitgeben wollen würde, dass wir uns vielleicht alle daran erinnern, nicht so hart zu uns zu sein und uns mehr zu erlauben, dass es völlig in Ordnung ist, wenn es Tage gibt, die sich nicht zu 100% cool anfühlen und das vielleicht eher als Anlass zu nehmen, sich mal diese 10 Minuten Me-Time zu nehmen und vielleicht die Dinge aufzuschreiben, anstatt sich noch weiter dafür zu verurteilen, dass man heute nicht so eine Energiesonne ist, sondern eher ein bisschen blockiert ist. Das gehört dazu und vielleicht gelingt es uns ja, da ein bisschen freundlicher zu werden. Ja, man findet mich und meine Arbeit auf Instagram, Psychologin_Linda Leinweber. Auf TikTok mache ich auch ganz viel, da heiße ich nur Psychologin_Linda. Ich habe eine Website, lindaleinweber.com, und da findet sich auch mein Team. Das ist mypreuß.de.
Perfekt, Linda. Vielen, vielen Dank und vielleicht bis bald.
Dank dir, bis bald.